Über 20 Jahre mussten Nintendo-Fans warten. Jetzt erscheint ein neues Resident Evil endlich wieder zeitgleich auf einer Nintendo-Konsole und mit Blick auch auf die großen Konsolen gucken wir heute auf Resident Evil Requiem. Das mache ich natürlich liebend gern mit dem Marco. Der hat sich Resident Evil Requiem auf der PlayStation 5 angeguckt und ich wiederum auf der Switch 2. Grüß dich.
Hallo.
Jo, das waren auf jeden Fall intensive Stunden, die wir jetzt die letzten Tage hinter uns gebracht haben. Das muss man sagen. Wir haben uns ein bisschen geschüttelt, ein bisschen erholt, so ein bisschen. Aber auch noch nicht ganz frei, glaube ich, von all den Eindrücken, die wir sammeln konnten. Und wollen euch heute zum einen natürlich einen Blick darauf geben, welche Erfahrungen wir gemacht haben, beziehungsweise eher ein bisschen, ja, wie die Erfahrungen denn ausgefallen sind. Also wie haben die sich angefühlt mit Blick auf die große Reihe Resident Evil und mit diesem 9. Ableger natürlich, wollen wir auch natürlich ein bisschen einschätzen, wie gut ist es denn geworden? Und natürlich sind wir auch in der glücklichen Lage jetzt, ein bisschen im Vergleich zu ziehen vielleicht. Wie sieht es denn technischerseits auf der Switch 2 aus? Kann man das da überhaupt spielen? Ist das empfehlenswert? Und dann vielleicht auch mit Marco mit dem Blick auf die PlayStation 5 Version, der natürlich aber ja auch hin und wieder was von der Switch 2 Version hier gesehen hat, jetzt in unserer Vorbereitung hierauf. Also jede Menge interessante Sachen, glaube ich. Lass uns aber zunächst mal einsteigen, ein bisschen mit dem Hintergrund, dass das auch die Hörerin dann wissen, wie wir so mit Resident Evil eigentlich stehen. Da gleich mal die Frage an dich. Soweit ich das einschätze, bist du da sehr gut aufgestellt, was die Spiele anbelangt. Hast gut abgegrast, oder, in den letzten Jahren?
Ja, schon. Aber ich bin eher so ein Resident Evil-Fan der Neuzeit. Ich glaube, ich habe damals mal Resident Evil 1 auf dem GameCube, das Remake, gespielt. Und nach einer halben Stunde aufgegeben. Es war so gar nicht meins. Ich kam nicht mit den Systemen klar. Und habe immer wieder ein bisschen reingeschaut. Und dann ging es so richtig los, glaube ich. Also Resident Evil 4, glaube ich, auf der Wii eine Stunde gespielt. Also richtig los mit Revelations auf dem 3DS. Damals noch mit diesem extra Schiebepad, das sie beigelegt hatten. Und fand's toll. Hab dann so ein 5 ein bisschen reingeschaut, ein 6 ein bisschen reingeschaut. Fand die nett, hab's aber auch nicht weit gespielt. Und dann mit 7 ging's richtig los und mittlerweile dann einfach die gesamte Hauptreihe nachgeholt.
Genau, da gab's ja zahlreiche Anlässe jetzt dazu, das auch nachzuholen. Also da ist man ja bei Capcom und Resident Evil gut aufgestellt. Also na, mit den Remakes von 2, 3 und 4. Das heißt, das ist auf aktuellem Stand der Technik sozusagen auch alles nachholbar. Man hat auf diversen Plattformen den Zugriff auch auf die Original, in Anführungsstrichen, Versionen. Also das ist auch möglich. Und da bietet sich jedenfalls ja zahlreiche Facetten, da irgendwie an die Reihe heranzutreten, wie man das nun machen möchte. Ich würde auch sagen, es ist gar nicht unbedingt nötig, da jetzt im Urschleim jetzt anzufangen, wer da einsteigen will. Ich glaube, so von der Zugänglichkeit kann man da immer empfehlen, einfach mit diesen neueren Remakes vielleicht anzufangen. Weil du schon richtig erwähnt hast, so die Ur-Resident Evils in ihren ursprünglichen Versionen sind natürlich auch nicht mehr ganz so zugänglich, sind ein bisschen sperrischer einfach, was das Gameplay und Co. angeht. Bei mir ist es...
Wobei ich es leichter finde, wenn man die neuen Teile gespielt hat, wieder zurückzugehen, weil man dann so viele Systeme doch schon kennt irgendwie.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, das ist richtig. Und das wäre vielleicht auch eine gute Sache. Bei mir war es fast so ähnlich wie bei dir, wobei bei mir dann ein bisschen mehr Resident Evil 4 auf der Wii tatsächlich zeitlich war. Ich glaube, das habe ich da auch durchgespielt. Das war dann damals ja letztendlich die GameCube-Version, aber mit Bewegungssteuerung beziehungsweise mit Pointersteuerung. Das heißt, das Zielen hat da dann funktioniert über den Pointer in der Wii Remote. Und das war damals eine sehr, sehr coole Sache. Also, weil das hat nochmal so ein bisschen, in Anführungsstrichen, mehr Präzision reingebracht, bisschen das Ganze auch ein bisschen schneller gemacht, als den Cursor da oder das Fadenkreuz mit Sticks zu bewegen. Das hat Spaß gemacht. Und das war dann so ein bisschen mein Punkt. Habe dann auch Teil 5 viel im Koop gespielt auf der Xbox 360, muss das denn damals gewesen sein. Und Resident Evil 6 komplett ausgelassen, 7 ein wenig gespielt, da habe ich mich aber zu sehr gefürchtet, 8 dann wiederum durch und die Remakes von 2 und 3, 2 in der ganzen Ecke gespielt, 3 gar nicht, da hat mich dann immer so ein bisschen dieses Verfolgungssystem mit Mr. X und Co., das hat mich dann immer so ein bisschen genervt, ehrlich gesagt, aber vielleicht muss ich dem Ganzen auch nochmal eine Chance geben, aber ihr habt zumindest an der Stelle so ein bisschen groben Einblick. Also man sieht schon, wir sind jetzt beide keine Resident Evil Cracks, die irgendwie alles gespielt haben und vor allem, was ja da auch immer schwer ist, hinter die Story zu steigen und in dieses ganze Universum. Da habe ich jetzt auch während des Testens hier von Requiem immer mal wieder auch noch links und rechts so Querverweise gelesen, weil das ja durchaus auch interessant ist. Aber den vollen Überblick allein aus den Spielen zu haben, ist auch unheimlich schwer, wie ich da finde.
Wobei ich sagen muss, so Lore-Sachen liebe ich und dementsprechend Resident Evil Story-Sachen bin ich komplett versunken. Also da auch die Filme und Serien mit.
Ja, genau. Also da gibt's ja wirklich unheimliche Verstrickungen und ich finde es auch sehr, sehr interessant. Und das zumindest so vielleicht als vorgreifend. Ich finde, da macht auch Resident Evil Requiem eine sehr gute Arbeit, weil sie diverse Sachen wieder anschneiden, wo ich auch immer mal die lose teils erklärt werden, aber auch mich dazu gebracht habe, immer dann auch mal nochmal nachzuschlagen, mal zu gucken, ah, okay, wer ist denn das, der Typ, der hier erwähnt wird? Und ah, okay, den gab es da damals schon mal in dem Spiel oder in dem Film. Fand ich dann auch interessant genug und da hat man dann auch gemerkt, dass viele Sachen einfach wieder aufgegriffen werden, die man natürlich vielleicht jetzt, wenn man das Interesse nicht so nach hat, im Nachschlagen oder sowas, vielleicht dann nicht so präsent sind, aber es gibt zumindest Anlässe, da ein bisschen tiefer noch reinzutauchen und hat es für mich, das kann man auch schon mal sagen, wesentlich interessanter schon mal gemacht jetzt. Also durch dieses Spiel bin ich da so ein bisschen mehr gehookter, was die große Lore jetzt von Resident Evil angeht, das definitiv. Und jetzt haben wir ja heute den Anlass mit Resident Evil Requiem, der 9. Ableger der Hauptreihe sozusagen, erstmals, ich habe es vorhin gesagt, seit vielen Jahren wieder ein paralleler Release auf Nintendo-Plattformen und eben auch auf den anderen Plattformen. Das ist, glaube ich, zu GameCube-Zeiten, das letzte Mal muss das gewesen sein, wo es zumindest in einem Jahr quasi zeitgleich war. Also das ist schon mal ein Novum und die Entwickler und die haben ja erwähnt, dass es quasi mehr fast ein Zufallspunkt war, dass man gemerkt hat, oh, das Spiel läuft ja auf der Switch 2, man hat es testweise mal gemacht, hat zuvor, glaube ich, auch Resident Evil 7 und 8 getestet und hat dann gesagt, naja gut, dann sollte vielleicht ja auch die Nummer 9 auch laufen und war dann immer nach den Aussagen, die man so liest aus dem Hause Capcom, recht überrascht und aber auch gleichzeitig erfreut, dass es funktioniert und hat es dementsprechend jetzt auch zeitgleich auf der Switch mit veröffentlicht, was, glaube ich, für Nintendo-Jünger und Nintendo-Fans und auch Leute, die jetzt vielleicht einfach nur in Anführungsstrichen eine Switch 2 zu Hause haben, eine tolle Sache ist. Ich glaube auch, dass sich da sehr, sehr viele drauf freuen. Das ist so zumindest mein Eindruck. Wie sehr warst du denn überrascht von diesem, als das vorher sehr angekündigt wurde? Hatte ich das schon sehr überrascht oder hast du so ein bisschen damit gerechnet? Weil man muss ja auch da sagen, Capcom hat ja schon mit Nintendo seit vielen Jahren einfach ein gutes Verhältnis und man versucht immer bestmöglichstes irgendwie zu schaffen. Man hat ja auch die Cloud-Version auf die Switch gebracht. Das heißt, es ist immer so ein Goodwill natürlich da gewesen. Ne?
Also mich hat's ehrlich gesagt völlig umgehauen. Ich dachte, dass sie halt vielleicht 7 erstmal bringen, dann 2, 3 Remakes, so die PS4-Titel einfach mal rüberbringen. Oder auch irgendwie andere Teile nochmal. 9 direkt, weiß nicht, für mich ist es immer noch so ein bisschen surreal, wenn Spiele, aktuelle Spiele zeitgleich für Switch 2 erscheinen. Und ich dachte, das könnte eine Katastrophe werden.
Ja, genau. Also das kann ich voll nachvollziehen, weil man das ja auch von anderen Publishern kennt und es wäre jetzt auch nicht ungewöhnlich für Capcom, wenn die gesagt hätten, hey, wir bringen jetzt mal die Remake-Trilogie da sozusagen mit 2, 3 und 4 erstmal in Anführungsstrichen auf die Switch 2. Das wäre ja auch dankend angenommen worden, glaube ich. Also da hätte jetzt ja auch keiner auf den Tisch gehauen und gesagt, ja, hallo, was ist mit Resident Evil 9? Weil so die Grundannahme immer eigentlich ist, und das liegt eben in dieser Vergangenheit, dass man immer warten musste irgendwie auf Resident Evil Titel oder häufig einfach, ob sie kommen, bis sie kommen. Ich weiß, Resident Evil 4, 5 und 6 sind ja auf der Switch auch spielbar. Da waren aber auch einige Jahre dazwischen. Also das ist man so ein bisschen gewohnt gewesen, dementsprechend durchaus schon überraschend, wie du es jetzt auch zusammengefasst hast. Und aber gleichzeitig auch einfach ein sehr, sehr positives Signal. Und jetzt ist es eben umgedreht. Jetzt ist man quasi en par gleichwertig aufgestellt, was den Release-Zeitraum angeht. Und jetzt sind eher so die Gerüchte, naja, die werden dann vermutlich noch die Remakes auch nachliefern. Das ist so der aktuelle Stand. Und ich gehe da eigentlich auch von aus, dass man das noch tun wird. Außer Resident Evil 9 scheitert jetzt finanziell auf der Switch, wovon ich eigentlich nicht ausgehe.
Na, ich glaube, die sind wahrscheinlich schon in Entwicklung weit vorgeschritten, die Ports, und die werden noch in diesem Jahr erscheinen.
Auf die Seite würde ich mich auch stellen, ohne dass wir natürlich jetzt mehr wissen. Steigen wir mal ein ins Spielgeschehen an sich. Wir wollen das so ein bisschen aufrollen, natürlich, wie wir das vielleicht auch gewohnt sei, dass wir so ein bisschen drauf gucken, worum geht's denn hier eigentlich bei dem Spiel? Was sind denn auch vielleicht spielmechanisch interessante Sachen, die wir jetzt hier vielleicht auch neu vorfinden? Wie hat sich vielleicht die Reihe da jetzt mit Requiem ein bisschen weiterentwickelt? Und wir werden natürlich auch auf die Technik, wie schon erwähnt, noch einen Blick werfen, aber das möchte ich jetzt ungern voranstellen, sondern wir steigen ein. Es ist ja bereits schon in der Vorberichterstattung ganz klar geworden, also eigentlich schon bei Ankündigung des Spiels, wir haben hier eine neue Protagonistin, die wird früher oder später dann auch von Leon mit begleitet. Neue Protagonistin heißt Grace Ashcroft. Genau, wird als Tochter von Alyssa Ashcroft quasi etabliert. Das ist auch im Vorhinein schon so kommuniziert worden. Und Grace ist aber bisher nicht bekannt gewesen und auch nirgendwo spielbar, nirgendwo sichtbar. Dementsprechend völlig neu. Und in der Vorberichterstattung war halt immer auch der Kern zunächst auf sie. Später wurde dann enthüllt. Leon ist auch mit dabei. Altbekannter Protagonist, ja, den ja viele dann auch aus Resident Evil 4 vor allem kennen. Aber auch seinen Auftritt in Resident Evil 6 zum Beispiel gehabt hat. Und da war im Vorhinein immer so die Frage, das ist ja wieder so ein Dual-Protagonisten-Ding, das kennt man auch aus der Reihe teilweise schon. Ich meine, in Resident Evil 6 hat man es dann auf die Spitze geführt mit unzählig vielen Charakteren. Und hier jetzt die Konzentration auf die beiden. Da war mir im Vorhinein in der Kommunikation da immer nicht ganz so klar, ja, wird das jetzt so ein frei wechselbares Ding, wie wir es auch, glaube ich, in Resident Evil 2 hatten, wo man sich für eine Seite entscheiden konnte und dann danach die andere Variante sich nochmal anschaut. Es ist aber gar nicht so, sondern es ist letztendlich vom Spiel fest vorgegeben, wann ich in welche Position rücke. Und auch zeitlich gesehen, also rein jetzt vom zeitlichen Verlauf der Story, ist es so, dass es parallel läuft letztendlich. Also man hat Momente im Spiel, wo man zunächst einfach jetzt Grace spielt und währenddessen erlebt Leon was und das spielt man dann im Nachhinein zum Beispiel. Ne? Das heißt, man wirft sich da so ein bisschen oder spielt sich die Bälle zu. Und das fand ich eigentlich als sehr angenehm. Der große Aufhänger für Grace, dass sie überhaupt irgendwie reingezogen wird in diese Resident Evil Geschichte, ist, dass es eine Mordreihe anscheinend gibt, wo ja immer auf eine gleiche Art und Weise ja Todesopfer hervortreten sozusagen. Und da wird sie als FBI-Analytikerin zu einem Fall hingeschickt und das führt sie drastischerweise in ein Hotel, wo damals ihre Mutter zu Tode gekommen ist. Es registriert sie auch relativ schnell und macht sich dann auf den Weg dorthin, um eben diesen Mordfall, der da vorgefallen ist, zu untersuchen. Und das Gleiche trifft im Prinzip irgendwie auch ein bisschen auf Leon zu, der nämlich auch dahin geschickt wird. Der weiß dann schon so ein bisschen mehr, der hat auch einen anderen Grund, warum er das untersuchen will, also nicht nur diesen FBI-Hintergrund logischerweise, war ja nicht Teil dieser Organisation ist, aber ja, wie gesagt, hat einen anderen Hintergrund und damit ja, kommt auch er in diesen Bereich mit rein, trifft irgendwann auch auf Grace und damit startet quasi dann die ganze Story. Wie hast du denn den Spieleinstieg empfunden? Sowohl mit Grace, vielleicht auch schon ein bisschen anschneidend, dann mit Leon, wobei sich ja der Spieleinstieg wirklich auf Grace stützt und fokussiert. Ich fand, man wurde da sehr gut reingezogen ins Spiel, oder?
Ja, so gerade die erste Stunde, würde ich mal sagen, ist somit die beste erste Stunde, die Reihe jemals abgeliefert hat. Ich war irgendwie bei Grace ein bisschen vorsichtig, weil es halt schon wieder eine neue Protagonistin ist und wir haben die Hauptreihe und wir wissen nicht, was mit den ganzen anderen Leuten los ist mittlerweile. Sie sind ja immer so ein bisschen abseits, bis auf Leon jetzt. Ich finde aber, Grace wird fantastisch aufgebaut. Wirklich unglaublich interessant, der ganze Ablauf, was dann alles so passiert, will man gar nicht so viel verraten, aber es ist sehr, sehr überraschend, finde ich. Und wenn es dann so ans Gameplay mit ihr geht, so am Ende des Prologs, würde ich jetzt mal behaupten, wird man, finde ich, sehr, sehr schnell warm mit Grace.
Ja, ich habe da auch schnell Zugang gefunden. Zum einen, was so den Charakter an sich angeht, also wie sie eingeführt wird, welche Arten, Eigenheiten sie so hat. Sowohl aber auch das Gameplay, wo ja auch nicht immer klar wird, wie sehr sneaky wird das denn, wie sehr zurückhaltend muss ich denn mit ihr agieren, können wir auch gleich dann im Gameplay-Part noch ein bisschen natürlich vertiefter eingehen. Ich muss dir aber da auch beipflichten, ich fand den Spieleinstieg auch wirklich sehr, sehr stark. Also das ist ja immer so ein Knackpunkt bei vielen Spielen und ist aber auch, wenn man so guckt, was an Spielen so erscheint, auch nicht immer gesetzt, dass das viele exakt richtig machen oder so die Spielenden abholen, dass man da auch gleich mit drin ist. Gibt häufig irgendwie Gelegenheit, wo man denkt, naja, spiel das Spiel mal bitte die ersten 10 Stunden, wenn's schlecht ist, gerade mal bei so Open-World-Titeln und so. Und dann geht's los, so ungefähr. Ich meine, natürlich vielleicht auch ein unfairer Vergleich jetzt, weil ich glaube, hier haben wir so eine Spielzeit, wie gesagt, von ungefähr 15, 16 Stunden, so im Durchschnitt. Da muss natürlich auch schneller an die Sache herangegangen werden, da muss schneller gehuckt werden sozusagen, aber das machen sie hier wirklich sehr gut und ich finde da im Vergleich zu sagen, das ist einer der besten Spieleinstiege für die Reihe jetzt, dem würde ich absolut beipflichten, weil das funktioniert einfach gut, das machen sie schon, wie gesagt, in der ersten Stunde, vor allem über die Erzählung, die allein einfach aus den Locations hervorgehen. Also man kennt das ja, man ist da so ein bisschen dann unterwegs und untersucht verschiedene Sachen und Capcom schafft es da gut, spezifische Sachen hervorzuheben. Also es gibt ja die Herangehensweise zu sagen, ich kann mit ganz vielen Objekten interagieren und Informationen daraus ziehen. Das machen sie aber nicht, sondern sie machen das punktuell. Das heißt, ich sehe ja dann immer an so einem kleinen Marker, okay, mit diesem Bild an der Wand kann ich zum Beispiel interagieren oder mit dem Dokument, was da auf dem Fußboden rumliegt, mit dem Zettelchen und so weiter. Und das reicht auch vollkommen, weil diese Sachen, mit denen ich interagiere, die sind dann in 90% der Fälle tatsächlich auch mit dem Informationsgehalt, der mich weiterbringt oder der mir ein bisschen mehr Background gibt. Ne? Sei es jetzt zu den Charakteren, sei es jetzt zur Geschichte. Und das finde ich ganz cool gemacht und gut gemacht auch. Und das hat für mich persönlich auch dazu beigetragen, dass die erste Stunde auch so stark war. Teilweise auch mit Rückblicken gearbeitet wird und sowas. Und sehr, sehr gut funktioniert, hat mich da auch sehr gut abgeholt gefühlt.
Absolut. Gerade was du ansprichst mit den kleinen Informationen, mit Objekten, mit denen man interagieren kann. Ich finde, Videospiele haben irgendwann angefangen, einfach wahnsinnig viel Backstory in optionale Gegenstände so oder Untersuchungsgegenstände zu packen, wo gefühlt die ganze Story abläuft. Und hier sind es halt wirklich so kleine Puzzleteile, die man gerne zusammennimmt, die immer kurz gefasst sind und die halt das Spiel direkt bereichern.
Genau, und das geht auch über das ganze Spiel hinweg. Das kann man ja auch, glaube ich, sagen, dass das jetzt nicht nur für die erste Stunde gilt, sondern dieses Erzählen durch die Umgebung, das läuft über das ganze Spiel weg. Ja, es gibt auch wieder die leeren Schubladläden, die gab es aber in vielen Resident Evil Spielen. Das heißt, man darf irgendwo mal eine Tür aufmachen, da ist aber dann jetzt nichts drin oder sowas. Aber das gehört auch so ein bisschen mit dazu oder es sind mal Überraschungsmomente dort versteckt. Auch das ist möglich. Aber es machen sie wirklich ganz, ganz, ganz toll, dass man immer sagt, okay, mir ist es das auch wert, irgendwie dann hier noch mal um die Ecke zu gehen oder auch wirklich die Räume komplett abzusuchen nach eben diesen Objekten, die mir dann vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Mich auch häufig belohnen einfach, weil ich dann doch hier und dort noch mal ein Pflänzchen finde oder irgendein anderes Gameplay-relevantes Teil, was mich einfach dann vielleicht im übernächsten Raum schon wieder ein bisschen glücklicher macht, weil ich dann froh bin, das zu haben. Also das machen sie wirklich sehr, sehr gut. Und da sind wir ja auch schon so ein bisschen beim Gameplay. Bevor wir aber da auch jetzt dann gleich reingehen, Leon tritt ja auch relativ schnell auf. Hatte ich jetzt gar nicht so mit gerechnet. Also, hast schon gesagt, Grace, so ein Stündchen ungefähr. Und ich habe es aber ja auch schon erwähnt, Leon will auch so ein bisschen nachforschen, was ist da los mit dieser Mordserie und wird dann relativ auch schnell eingeführt. Und das fand ich eigentlich auch sehr gelungen. Ich habe dann immer versucht, mich ein bisschen reinzuversetzen, was wäre, wenn ich den Typ jetzt noch nicht kennen würde, ne? Wenn ich jetzt so als Resident Evil 9 oder ja, das ist mein erstes Spiel vielleicht wäre der Reihe. Und ich glaube, das funktionierte da auch gut, weil sie es geschickt auch da machen, seine, sag ich mal, rabiate Art, seine lockeren Sprüche, die kommen da auch relativ schnell um die Ohren gehauen. Er ist ja auch in Kommunikation über ein Funkgerät mit einer Protagonistin, die da ganz halt im Hintergrund ihn unterstützt und dadurch wird auch einfach so ein bisschen mitgetragen, was so Phase ist und man lernt ihn da auch, glaube ich, ganz gut kennen. Und so aus der Perspektive, wenn man ihn schon kennt, denkt man sich wahrscheinlich, ach, da ist er wieder, hab dich auch ein bisschen vermisst vielleicht, schön, dass du wieder da bist und fand ich auch gut platziert und hat sich auch gut einfach gedeckt mit dem, was dann gameplay-technisch für ihn quasi bereitgestellt wird.
Absolut, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir ihn schon so früh sehen, gerade weil das ganze Marketing ja sehr, sehr lange auf Grace fokussiert war und es ja dann eher eine Überraschung vor ein paar Wochen war, also in Anführungszeichen, dass Leon dabei ist. Aber gerade, dass er so früh eingeführt wird, macht's irgendwie aus. Also wir haben direkt eine Vorstellung, wie das Spiel verläuft. Wir haben direkt die wichtigsten Protagonisten, Protagonistinnen drin. Und es ist finde ich, auch super motivierend. Weil immer, wenn man Grace spielt, ist man, finde ich, sehr, sehr drin. Dieser Wechsel dann zu Leon funktioniert aber dann genauso, weil es halt wieder sich so fast wie ein anderes Spiel teilweise anfühlt. Beide aber eben super, super interessante Charaktere sind und man mit beiden wirklich mitfühlen möchte. Und ich glaube, wenn sie jetzt Leon nach 5-6 Stunden erst eingeführt hätten, dann wäre es ein bisschen zu harter Cut gewesen.
Ja, sie machen auch, du hast ja schon ein bisschen angeschnitten, so das Zusammenspiel mit zwischen den beiden wird auch relativ früh quasi eingeführt. Also das ist am Anfang sehr marginal, aber ich fand es da auch wichtig, dass die sich auch gegenseitig wahrnehmen. Also weil es hätte ja durchaus auch sein können, dass das so eine Geschichte wird, so, wo die bis zum Ende nichts voneinander wissen, so ungefähr. Und dann hochstoßen sie aufeinander, Leon Reddit, Grace am besten noch und geht als strahlender Held hervor. Und die Geschichte ist es eben nicht, also zumindest habe ich es nicht so wahrgenommen, ich denke, da kannst du mir beipflichten, weil diese Gefahren sieht man da natürlich immer, ne? Du hast dann irgendwie eine weibliche Protagonistin, die da halt jetzt neu in dieser Geschichte ist, und dann kommt halt der Actionheld um die Ecke und strahlt, wie gesagt, hervor. Und das ist es tatsächlich nicht. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und jede Storyline von beiden haben sie ihre ganz Eigenart quasi. Tatsächlich auch bei Lian mit teilweise Ecken, die angeschnitten werden, die ich auch nicht so erwartet hätte. Ne? Ich habe ihn ja jetzt auch gerade eben als saloppen Typ, als mit lockeren Sprüchen und so. Der ist er auch. Aber es werden auch durchaus auch nochmal andere Facetten von ihm gezeigt. Das habe ich sehr begrüßt. Und das ist ein gutes Spiel miteinander. Also beide Storylines sind sehr, sehr motivierend, finde ich. Man möchte wissen, was da so los ist, was passiert da. Und dann immer wieder mit kleinen Überschneidungspunkten zwischen den beiden. Wie gesagt, dadurch, dass sie sich gegenseitig wahrnehmen und es immer mal wieder auch storytechnisch einfach relevant ist, dass die auch mal miteinander agieren oder einen oder anderen Abschnitt auch zusammen vorbringen. Und da, finde ich, hat Capcom eine ganz, ganz großartige Balance geschaffen, weil dieses duale angelegte System, das birgt natürlich auch Risiken von, ne, ich habe eigentlich keinen Bock auf Leon, ich würde gerne eigentlich nur mit Grace spielen oder genau umgedreht. Und ich finde, diese ganzen Sorgen, die da manche oder auch ich persönlich vorher jetzt hatte, die sind total weggeweht. Ich überlege die ganze Zeit, ob das halt dann durchaus vielleicht trotzdem noch Menschen geben könnte, die halt einfach überhaupt nichts mit Leon anfangen können oder auch überhaupt nichts mit Grace. Das kann ich mir aber halt schwer vorstellen, weil es einfach jetzt so eine sehr subjektive Wahrnehmung ist. Ich weiß nicht, wie da dein Gefühl ist, aber ich fand es sehr, 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 sehr fein ausbalanciert. Auch jetzt vom Pacing her, von der Zeit, die man mit den beiden verbringt. Ich glaube, das ist irgendwie gefühlt, ist jetzt 50-50 gewesen, aber ich habe es jetzt nicht zeitlich gestoppt. Aber ich fand es sehr gut austariert.
Ja, also direkt zum Pacing vielleicht, weil ich bin immer noch extremst beeindruckt. Ich hatte es bei jedem Resident Evil Spiel bisher, dass ich irgendeine Passage hatte, wo ich dachte, okay, kann mal zu Ende sein oder ja, ist nett. Irgendwie lass uns bitte in das nächste Setpiece gehen. Das hatte ich auch bei 7, das hatte ich bei Village, das hatte ich bei den Remakes bei beiden, beziehungsweise bei 4, bei den 3 Remakes. Es ist immer so eine Sache, die sich durchzieht. Das hatte ich hier zum ersten Mal in der gesamten Reihe gar nicht. Also das Pacing ist für mich eines der, ja, vielleicht das beste Pacing der Reihe, aber auch so ein bisschen allgemein eines der besten Pacings in so einem Story-Spiel, das ich bisher erlebt habe. Konnte diesen Controller einfach selten weglegen, weil alles, was gerade passiert ist, jedes Setpiece, jeder Ort, jedes Story-Ereignis super, super interessant war. Und ja, mit den dualen Protagonisten, ich find's ähnlich, wie du eigentlich beschrieben hast. Ich fand beide super, auch gameplay-technisch. Und ich glaube, wer so ein bisschen Sorgen hat, ob das einem gefallen könnte oder ob er dann nur so das halbe Spiel mag, ich würde William empfehlen, das Zweier-Remake zu spielen und das Vierer-Remake. Und wenn man beide mag, dann wird man Requiem extrem gerne mögen.
Ja, ich glaube, es ist ein guter Hinweis, ein guter Tipp. Das kann man durchaus so als Grundlage nehmen. Das stimmt auf jeden Fall. Du hast ja das Gameplay gerade schon erwähnt. Wir haben ja so ein bisschen auch jetzt drauf hingearbeitet. Also wir haben ja die unterschiedliche Struktur, die unterschiedliche Darstellung jetzt bei den beiden Geschichten, die da erzählt werden oder bei dieser zusammen parallel verfahrenen Geschichte. Und natürlich hat das auch Auswirkungen aufs Gameplay. Wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre, weil das möchte man dann schon auch erwarten. Wir haben ja schon gesagt, Grace ist eher, die ist einfach eine, was jetzt Zombies töten und irgendwie gegen Monster kämpfen und irgendwelche Areale besuchen, die sehr unheimlich sind, ist sie einfach eine Novizin. Und dementsprechend spielt sie sich auch so. Und das finde ich eigentlich sehr gut umgesetzt. Also es ist nicht nur in Zwischensequenzen oder irgendwie an ihrer Atmung und Artikulation zu erkennen, dass sie sich durchaus hier und dort mal fürchtet. Sondern es ist auch im Gameplay durchaus sichtbar. Also zum einen ist sie natürlich, das fängt an bei ihrer Ausstattung, was sie so mit sich tragen kann. Also sie hat ein viel kleineres Arsenal an Gegenständen, Waffen, als jetzt bei Leon der Fall ist. Wenn man Leons Koffer auch ein paar Mal vielleicht auflevelt, dann ist da unheimlich viel Platz. So der klassische, wo steckt das eigentlich alles hin, ne? Faktor kommt da. Während es bei Grace, sage ich mal, so ist, dass man sagt, okay, ja, das ist eher realistischer gehalten. Aber eben auch dem geschuldet, sie ist kleiner, sie ist schwächer, sie könnte gar nicht so viel tragen wie Leon, wenn man es mal so unterbrechen möchte. So, und das ist so der eine Aspekt, aber auch tatsächlich einfach in der absoluten Wahrnehmung oder auch im Spielmechanischen ist es abgebildet, zum Beispiel ganz am Anfang gerade, wenn man dann ins Gameplay abseits dieses Hotels reingeht mit Grace, sie kommt ja, kriegt ja auch irgendwann mal eine Waffe. Da ist ganz deutlich, dass ihr das Zielen sehr, sehr schwer fällt. Und das ist zum einen, oder ist, glaube ich, dadurch begründet, dass sie einfach so schlackrig ist, weil sie Angst hat und einfach jetzt da nicht eisenhart quasi die Schusswaffe halten kann und eiskalt da irgendwie dann agieren konnten, sondern ihr Gemütszustand wirkt sich eben da auch aufs Gameplay aus und das wiederum kommt ja dann beim Spielenden an. Das heißt, du überlegst dir dann, okay, ich kann zwar schießen, aber die Möglichkeit, dass ich gar nicht treffe oder nicht dahin treffe, wo ich möchte, ist relativ hoch, weil ich eben zitter oder Grace zittert. Dementsprechend schleiche ich vielleicht mal um den einen oder anderen Gegner rum oder ziehe mich nochmal zurück und agiere ein bisschen anders. Das Gameplay von Grace ist also im Wesentlichen vorsichtiger, zurückhaltender. Ich fand trotzdem, dass sie im Verlauf des Spiels eine Entwicklung durchgemacht hat, war so meine Wahrnehmung, wo man sagt, okay, man kriegt auch ein bisschen mehr offensivere Anteile, wenn ich das denn so spielen möchte, ne, dann habe ich dann, also der Umgang mit der Waffe, den kann ich auch steigern durch gewisse Systeme, das heißt, da kann ich Sicherheit gewinnen, durch zum Beispiel Anpassung der Waffen, das wäre möglich, oder auch durch die Ausbesserung von oder Verbesserung von Grace Fähigkeiten. Hast du es auch so wahrgenommen, dass sich das so ein bisschen steigerte und kannst du dem Positives abgewinnen? Oder hättest du dir lieber eine Grace gewünscht, die tatsächlich bis zum Schluss quasi auf dem Boden der Tatsachen bleibt und immer diejenige ist, die sich versteckt und rumschleicht und so? Weil man kann, finde ich, durchaus schon hier und dort auch mal ein bisschen offensiver agieren mit ihr.
Ja, ich finde, diese Balance macht das Spiel ja auch ein bisschen aus. Grace ist ja auch eben eine FBI-Agentin. Ich meine, ja, jetzt nicht unbedingt im Feld tätig als Actionheldin. Aber ein bisschen Erfahrung hat sie ja trotzdem. Deswegen hätte ich es komisch gefunden, wenn sie die ganze Zeit nur herumschleicht. Und wir haben ja jetzt endlich in einem Hauptteil wieder sehr klassische Zombies. Auch wenn die natürlich ein bisschen ihre Eigenheiten haben. Und man kann das Ganze ja so ein bisschen als Parallele zu Resident Evil 2 sehen, wo Leon auch noch relativ unsicher war, wo Claire sehr unsicher war und wo beide so ein bisschen durch das Abenteuer lernen mussten, mit der Realität umzugehen, ihre Fähigkeiten zu steigern, auch storytechnisch gesehen. Und genauso läuft es ja bei Grace. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto schwieriger ist es ja auch, sich irgendwie durchzuschießen. Ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse so ein normaler Zombie braucht auf den verschiedenen Schwierigkeitsstufen, aber es ist ja nahezu unmöglich, einfach alle zu töten. Also man muss irgendwie Strategien entwickeln, um an denen vorbeizukommen. Trotzdem kann man sich einige Situationen ein bisschen freischaufeln durch halt verschiedene Arsenalmöglichkeiten. Und du hattest ja gerade so ein bisschen die Upgrades erwähnt. Auch die kriegt man ja nicht geschenkt. Man muss diese Münzen überall suchen mit Grace und kann die dann entsprechenden Upgrades investieren in so einem speziellen Raum. Das sind ja auch nicht wahnsinnig viele, aber es sind dann doch so ein paar, die einiges bringen, mit denen man durchaus mehr Kampfmöglichkeiten kriegt. Und ich hab's auch sehr genossen, das zu machen. Ich bin dann rumgelaufen, hab noch entsprechend Münzen gesucht, paar Rätsel gelöst, damit ich mir da alle holen kann, weil ich diese Sicherheit in Grace brauchte, um effektiver, offensiver in einigen Passagen zu sein.
Ja, genau. Ich habe es da auch ähnlich gehalten mit den Münzen, dass ich dann durchaus doch immer noch mal geguckt habe und gesagt habe, ich gehe dann noch mal in den Raum, da ist da vielleicht noch was. Wird ja da auch wieder dann mit Tresoren und verschlossenen Sachen gespielt. Das heißt, man kann da auch noch mal ein bisschen mehr nachforschen, zu gucken, vielleicht schaffe ich es dann, den Tresor zu knacken. Irgendwo wird ja wohl die Kombination rumliegen. Und so ist es eben dann auch. Und da kann man, das kann man auch ignorieren und sagen, nee, das passt schon. Wir beide haben es jetzt ähnlich gespielt anscheinend und haben da auch noch mal ein bisschen investiert, dass wir eben diese Münzen auch dann investieren können in die Verbesserung von Grace Fähigkeiten. Und fand es auch irgendwie ein cooles System. Was ja da auch noch mit drin steckt, parallel so ein bisschen zu sehen, ist so ein kleineres Crafting-System auch bei Grace. Und bei Grace ist es nämlich mit diesem, ich kann also infizierten Blut mit so einer Gerätschaft aufsaugen und in Kombination mit Metallteilen dann Sachen craften, also Munition zum Beispiel oder auch Heil-Items und sowas. Logisch, Blut und Metall ergibt Munition. Ja. Man kennt es. Genau, aber fand ich eigentlich eine ganz coole Sache, weil das implementiert ja, also es ist ja nicht so, dass Blut einfach irgendwo rumliegt und das halt unendliche Ressource ist, sondern es implementiert so ein bisschen, wenn ich jetzt um den Gegner rumschleiche, dann erhalte ich von dem natürlich kein Blut, weil er lebt ja noch. So, das heißt, ich kann dann auch da nichts craften. Wenn ich ihn töte und wir haben dann eine Blutlache, kann ich craften. Also man sieht da schon, kann Vor- und Nachteile haben. Es gibt wiederum auch eine Gegnerart, die kann man vielleicht hier mal erwähnen. Man ist ja da in einem Sanatorium unterwegs. Das quasi das Sanatorium könnte man auch schon aus Preview-Artikeln kennen. Das hat ja bei uns die Julia auch schon angespielt gehabt. Also vielleicht auch hier Hörerinnen, die das vielleicht schon mal vom Sanatorium gehört haben. Jedenfalls in dem Sanatorium gibt es einen Gegnertyp, der hat so einen Blutbeutel mit dabei an so einem Gestell, was er hinter sich herzieht, was er durchaus auch als Waffe einsetzt, wird man entdeckt. Aber legt man diesen Gegner, hinterlässt er halt diesen Blutbeutel und den kann man dann wieder für seine Blutaufsaugmaschine da benutzen und hat wieder relativ viel Ressourcen dann aus diesem Beutel, um wieder Sachen zu craften. Ja, also da sieht man ran, man hat da eine Entscheidungsmöglichkeit, die halt, wie gesagt, unterschiedliche Folgen dann hat. Kann auch das hier ignorieren, aber ich habe mir das dann doch auch hier und da mal zunutze gemacht. Es wird auch auf der Karte dann eingezeichnet, wenn irgendwo noch Blutlachen sind, die ich noch nutzen könnte, um noch so ein bisschen Crafting-Material einzusammeln. Also das fand ich eigentlich ganz schön. Hatte aber das Gefühl, dass das, also ich hab da bin da sehr danach gegangen und habe da sehr nachgeschaut in diesem Sanatorium, aber im Verlauf des Spiels habe ich das immer ein bisschen mehr ignoriert. Wie hast du das gehalten?
Ich fand ehrlich gesagt, das System hat mir am wenigsten gefallen im gesamten Spiel. Gerade wenn du so ein bisschen beschreibst, entweder einen Gegner herumschleichen oder töten. Bei Töten kriegt man natürlich das Blut. Ich hatte nie die Situation, wo ich zu wenig Blut hatte, wenn ich was craften wollte. Was auch daran liegt, dass überall so Buckets verteilt sind mit Blut. Und ansonsten gibt's auch so manchmal ein paar Blutstellen. Und ich hatte relativ früh genug davon gesehen, um zu wissen, wenn ich was brauche, kann ich dahin zurückgehen. Ich brauche das nicht unbedingt von den Gegnern. Und das ist auch damit dann geendet, dass ich gar nicht alle von diesen Buckets irgendwie entleert habe, weil ich dieses Crafting ein paar Mal für Munition brauchte. Und das war's. Ich glaube, man hätte sehr viel mehr machen können. Gerade wenn man noch actionreicher spielt oder wenn man die Stealth-Systeme noch ein bisschen mehr ausnutzt mit Ablenkungsmanövern etc. Ich habe es relativ geradlinig gespielt. Immer, okay, wie komme ich am effektivsten zu meinem Ziel? Und da habe ich es dann relativ wenig gebraucht. Ich finde es interessant, dass es drin ist, dass sie es so ausprobiert haben. Und man hört ja von dir auch jetzt gefallen. Das war halt so eine coole neue strategische Ebene, die irgendwie damit hinzugefügt wurde. Ich hätte darauf verzichten können. Es hat mich aber gleichzeitig auch nicht gestört, weil, wie gesagt, ich hatte nie Blutnot oder so.
Genau, also ich kann deine Kritik dann da auch durchaus verstehen, dass man dem vielleicht nicht ganz so viel Wert gibt und sagt, okay, ich ignoriere das eher mal oder nehme halt die Eimerchen, die da rumstehen, dann einfach mit, aber darüber hinaus mache ich da jetzt nicht nochmal vertiefgehend was, weil wie gesagt, auch für mich dann auch Ähnliches eintrat eigentlich im Verlauf des Spiels und ich dann irgendwann festgestellt habe, naja, ich muss jetzt nicht ganz so intensiv damit umgehen. Ist aber, wie gesagt, auch immer schwer, glaube ich, das gut auszutarieren, dass es nicht zu enttäuschend ist oder mit zu wenig Reward quasi man da rausgeht, wenn man denn jede Blutlache da aussaugt und gleichermaßen aber eben auch man einem nicht zu viel Vorteil verschafft, wo man sich dann zu übermächtig auf einmal fühlt, weil man da alles Mögliche irgendwie eingesammelt hat. Ich habe es im Wesentlichen aber immer so empfunden, es gibt ja eine starke Waffe, die Grace hat und da gibt es ganz wenig Munition für und die konnte man dann ab einem bestimmten Zeitpunkt eben auch herstellen, diese Munition. Und da dachte ich mir immer, ja, wenn die großen Gegner kommen, dann brauche ich das vielleicht. Und da habe ich dann doch immer mal das ein oder andere Tröpfle noch rausgesucht. Apropos große Gegner. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich bei Resident Evil 2 und 3 Remakes so ein bisschen dieses, da kommt jetzt der Typ, der groß übermächtig, ich muss immer vor dem wegrennen und von Raum zu Raum und so. Das ist so ein bisschen, ich mag das generell so nicht, dieses System. Es ist ja irgendwie auch trotzdem Teil dieses Spiels hier. Aber eben gerade jetzt, wenn wir noch über Grace sprechen, ich fand das da durchaus aber wesentlich angenehmer, weil ich finde, klar, du kannst du gerne berichtigen, aber ich hatte das Gefühl, dass das hier ein bisschen fairer abläuft. Es gibt auch hier größere Gegner, die so ein bisschen in gewissen Bereichen halt unterwegs sind und vor denen muss ich mich hüten, weil wenn ich mit denen manchmal auch zweimal Kontakt habe, dann heißt das Ende erstmal für diesen Durchgang. Dementsprechend versuche ich den Kontakt zu vermeiden, weil ich den erstmal nicht Herr werde, diesen großen Gegnern. Aber ich fand, man konnte zum einen durch Hören und auch durch Beobachtung immer gut gucken, naja, habe ich jetzt eine Chance, da irgendwie lang zu kommen oder warte ich nochmal ab? Und das fand ich in dem Sinne dann einfach viel angenehmer und hat mir dementsprechend auch wieder überhaupt nichts ausgemacht. Dann klar, kann man da Angst kriegen oder sich ein bisschen fürchten, beziehungsweise man ist dann einfach extrem vorsichtig, aber es ist handelbar. Und das fand ich dann halt einfach fairer, als zu sagen, ich muss wegrennen. Und habe keine andere Möglichkeit, sondern ich konnte mich dem irgendwie besser stellen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich nachgebessert wurde, jetzt aus meiner Perspektive, oder ob ich vielleicht selber gewachsen bin schon und deswegen besser klarkam.
Weiß ich gar nicht, ob ich da groß was zur Wahrnehmung sagen kann, weil wir haben ja nicht so jemanden wie in Resident Evil 2, Mr. X, der dich überall verfolgen kann, der die ganze Zeit überall rumläuft und theoretisch an jeder Stelle mal da sein kann. Das haben sie ja in der Form auch nicht mehr unbedingt gemacht. Wir hatten natürlich in Resident Evil 3 Nemesis, was aber sehr geskriptete Szenen waren. Also Resident Evil 3 hat ja sowieso einen sehr anderen, viel lineareren Ablauf. Und ich habe Nemesis dann eher als so einen normalen Gegner, der immer mal wieder erscheint, wahrgenommen, wo man weglaufen muss. Resident Evil Requiem geht ja mehr so in die Schiene von Resident Evil 7, und auch teilweise 8, wobei weniger 8 vielleicht, was ich damit sagen will, um auf den Punkt zu kommen. Wir haben es hier auch so, dass die großen Gegner nicht überall auftauchen. Die haben immer einen sehr definierten Bereich. Wir hatten ja damals in den Previews, in dem allerersten Preview, das wir gemacht haben, über diese 15-Minuten-Demo, gesagt, dass das da halt sehr ein großes System ist. Das ist aber halt diese Sektion. Und auch bei den anderen Gegnern hat man es, dass die ihren Bereich haben, diesen Bereich aber nicht unbedingt verlassen. Das heißt, das betrifft nicht die gesamte Map, die man zu dem Zeitpunkt erkunden kann. Und das weicht es natürlich auf, wenn man weiß, okay, das sind so 5 Räume, wo das passieren kann, wo man weglaufen muss, wo man sich Strategien überlegen kann. Man hat aber nicht diese permanente Angst, dass der einen jetzt ans andere Ende der Map folgen könnte, wenn man nicht aufpasst. Und dadurch fühlt man sich, finde ich, ein bisschen sicherer und diese Weglaufmechanik ist dadurch ein bisschen fokussierter. Dürfen natürlich diejenigen enttäuschen, die gehofft haben, dass es so ein bisschen wie bei Resident Evil 2 abläuft, dass man irgendwie permanent dieser Gefahr ausgesetzt wird. Und ich muss auch sagen, einerseits mag ich es nicht, permanent unter Druck zu stehen. Auf der anderen Seite gibt es kein besseres Gefühl, als diese Passagen zu überleben. Das genieße ich dann auch, obwohl ich es in dem Moment dann hasse, aber im Nachhinein finde ich es toll. Deswegen hat man hier so einen Kompromiss gefunden, würde ich sagen, der gut funktioniert, der aber definitiv ein paar Leute ein bisschen enttäuschen wird.
Ja, genau. Ich glaube, es kann so sein, dass man sagt, okay, es wird Leute enttäuschen, aber es kann auch so sein,
genau,
Für mich bei mir, dass ich sage, ich freue mich darüber, dass sie diesen Kompromiss da so ein bisschen geschaffen haben. Also für mir sagt es zu, klar, gibt es dann natürlich auch mal andere Meinung, das ist ja durchaus legitim. Aber der Punkt übrigens, ohne jetzt zu sagen, was da für große Gegner durch die Gegend fleuchen, das fand ich auch schön, wenn man dann nochmal die Brücke zum Storytelling schlägt, dass, wenn man da ein bisschen aufmerksam durchgeht, findet man durchaus auch Informationen zu diesen Gestalten, warum die zum einen vielleicht so sind, wie sie sind, warum sie das tun, was sie tun. Und das fand ich da auch sehr, sehr, sehr gut verknüpft und sehr gut gemacht, weil das gibt dem Ganzen, auch wenn sie widerlich sind, trotzdem gibt so ein bisschen der Persönlichkeit. Nicht, dass man jetzt Mitleid hätte gleich mit denen, aber fand ich ganz nett einfach, dass man die jetzt nicht so komplett seelenlos da rumfleuchen lässt, sondern dass man durchaus da auch ein bisschen Hintergrundinfos zu bereitstellt.
Absolut, weil die Infektion läuft ja hier, wie es bei jedem Teil ist, auch so ein bisschen eigen ab. Und ich finde, es bringt einem sehr, sehr viel, wenn man diese Backstories der verschiedenen Gegner mal gelesen hat.
Leon ist natürlich auch noch ein Protagonist hier im Spiel, über den müssen wir auch noch sprechen. Und ich finde, da kann man es, also für mich jetzt, auch da gerne wieder dazwischen grätschen, aber für mich ist das Gameplay von Leon wie in Resident Evil Remake, also Resident Evil 4 Remake, plus nochmal erweitert um das Hackebeil, das er schwingen kann und so ein paar Nahkampf-Moves, die einfach ein bisschen erweitert sind. Aber that's it für mich irgendwie so. Das ist übrigens positiv gemeint, weil das Gameplay aus Resident Evil 4 Remake ich sehr mag und das Movement von ihm und sowas. Aber im Endeffekt ist es das hier einfach ein bisschen erweitert.
Ja, das ist ziemlich perfekt ausgeführt. Das heißt natürlich auch, dass wir deutlich mehr Action abbekommen. Dass wir uns nicht unbedingt verstecken müssen vor Gegnern, auch wenn es natürlich mal Situationen gibt, wo ein bisschen Weglaufen nicht schadet. Aber ich finde diesen Wechsel absolut fantastisch. Man hat Grace, die sehr limitiert irgendwie von A nach B kommen muss, die sich häufig verstecken muss, die nicht so eine Übermacht hat, und dann einfach Leon, der jetzt so viele Jahre in dem Zombie-Business drin ist, der komplett übermenschlich geworden ist im Endeffekt, wenn man bedenkt, was er alles überlebt hat. Und dem machen halt so 1-2 Zombies nicht. Das ist so ein bisschen Zielübungen für ihn.
Ja, genau. Also der ist da schon einfach abgeklärt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Auch egal in welchen Situationen. Im Laufe des Spiels sind ja auch mal, ist es ja auch nicht immer nur der einfache Zombie,
Klar. Sondern
es gibt ja auch mal ein paar andere Gestalten noch. Er ist auch mal in misslichen Lagen durchaus. Aber er nimmt es immer mit trockenem Humor hin, ja, empfiehlt seinen Widersachen zum Beispiel auch, gibt den Hygienetipps und so. Also da sind schon einige Schmunzler da, die man da durchaus initiiert hat, jetzt bei mir, wahrscheinlich auch bei dir. Das ist natürlich immer alles auf so einem, wie gesagt, so einem trockenen Humorniveau. Das hat keine riesige Substanz, aber ich finde, es passt halt einfach gut zu ihm. Und ich habe ja vorhin schon ein bisschen angeteasert, es wird auch mal hier und da, wenn es auch nicht riesig tiefgehend ist, aber auch hier und da auch mal eine andere Facette von ihm angeschnitten, was finde ich ganz gut, dem Charakter an sich so dient quasi, dass er eben nicht nur der Typ mit den saloppen Sprüchen ist, sondern dass da nochmal ein bisschen Tiefgang versucht wird, quasi aufzuzeichnen. Also da könnt ihr gespannt sein. Fand ich gut. Und ja, wie gesagt, das Gameplay, wir haben es letztendlich damit ja auch zusammengefasst. Ich finde das mit dem Beil, wenn man da nochmal mit drauf eingeht, weil es ein völlig neues Gerät quasi ist, fand ich cool, weil du hast, ich habe es häufig mal genutzt, so wenn ich so im Bedrängnis war und dann einfach mal so 3, 4 Leute da um mich drum rum wuselten und ich dann einfach mit diesem Ding da rumgefuchtelt hatte, weil es hat immer so nochmal so ein bisschen befreit. Man kann es teilweise auch als Finishing-Move benutzen, was natürlich dann nochmal sehr cool inszeniert ist und natürlich auch sehr brachial, brutal. Es gibt auch hier und da, genau, was man damit auch machen kann, habe ich relativ wenig genutzt, dass man kann damit auch Gegnerangriffe parieren. Ja, da habe ich auch erst gedacht, oh, jetzt wird's aber taktisch für Resident Evil, so ein bisschen mit, wie man es auch aus vielen anderen Spielen kennt, ja, mit, ne, wegducken, parieren und schlagen und heftiger Schlag. Aber man kann es auch einfach weglassen. Also das Parieren habe ich dann immer weniger benutzt, am Anfang immer mal ausprobiert. Es gibt ein paar Situationen im Spiel, wo es auch mal gefordert wird tatsächlich. Aber nie überbordend und ich finde es auch gut so, dass es so ist. Manchmal habe ich das Beil sogar auch vergessen, aber es ist dann doch auch hier und da einfach dienlich, gerade auch wenn man vielleicht mal knapp mit Munition ist, sich da hier und da nochmal ein bisschen Distanz zu schaffen, fand ich es ganz gut. Wie viel rechnest du denn dem Beil zu?
Also das Beil ist ja so ein bisschen die erweiterte Version des Messers aus dem 4er Remake und da konnte man ja auch parieren, da habe ich es wenig genutzt. Und hier habe ich dann auch anfangs gesagt, ja, okay, das ist halt nicht so mein Spielstil, ich werde es weniger benutzen. Irgendwann wurde dieses Beil gefühlt meine Hauptwaffe. Ich habe es so intensiv gegen Zombies benutzt. Ich habe im späteren Verlauf immer wieder Angriffe pariert, weil ich dann gemerkt habe, im Moment, dieses Beil ist halt irgendwie auch eine der stärksten Waffen. Ich meine, klar, der Abstand zu den Zombies fehlt dann so ein bisschen. Aber ich finde, Leon macht das ganz gut, wieder wetthalten mit seinen Fähigkeiten. Und ich hatte dann eher so das gegenteilige Erlebnis, dass ich es halt immer intensiver benutzt habe und immer mehr mochte und dieses Thema auch immer mehr irgendwie verinnerlicht habe. Sodass mir der Nahkampf sehr viel besser gefallen hat als ein 4 noch und ich irgendwie voll drin aufgegangen bin. Also ich fand dieses Beil absolut fantastisch.
Ja, der Nahkampf ergänzt sich ja auch neben dem Beil noch um diesen Roundhouse-Kick oder der Tritt an sich. Ich glaube, es ist gar kein Roundhouse-Kick mehr. Das war ja quasi hervorgestochen. Und da hatte man ja immer noch das Problem damals, zumindest auf jeden Fall im Originalspiel, dass dann immer Leon da so ein bisschen hingescriptet wurde zur Position des Zombies. Da haben wir manchmal 3, 4 Meter auf einmal gemacht, weil halt das Quicktime-Event in Anführungsstrichen quasi schon auslösen konntest zum Nahkampf-Move. Das ist hier noch ähnlich gehalten, plus dass diese Distanz du einfach händisch schon noch überwinden musst. Also du musst dann schon zum Zombie hinlaufen und dann eben die entsprechende Taste betätigen, dass eben dann der Kick kommt oder mal der Kopf gegen die Wand geschmissen wird des Zombies und sowas. Also da hat sich das Repertoire so ein bisschen erweitert. Man kann das nicht individuell groß bestimmen, was da eigentlich passiert. Es wird dann eigentlich immer nur Nahkampf-Move oder sowas eingeblendet. Und je nachdem, ob da jetzt eine Wand in der Nähe ist oder irgendein anderer Gegenstand oder eben nichts, wird dann die entsprechende Aktion ausgeführt. Das ist aber auch vollkommen fein so. Ich will da gar nicht irgendwie noch kompliziertere Systeme drin haben. Das ist für mich auch total perfekt gut so. Was noch neu ergänzt wurde, das hat mir auch Spaß gemacht, habe ich dann auch häufig genutzt, wenn irgendwie die Gelegenheit dazu da war. Und nämlich, dass man fallen gelassene Gegnerwaffen, zum Beispiel wie die Kettensäge, irgendwelche Speere oder irgendwelche Beton vollgeklotzten Stangen, die da halt irgendwo rumliegen, die kann man zum Beispiel werfen oder selber kurz benutzen. Also die Kettensäge kann man auch relativ lange benutzen, wenn man sie mal ergattert hat und kann da schon sich gut den Weg freimetzeln. Und alles andere, was man so werfen kann, das hilft halt auch manchmal einfach, das wird dann auch gar nicht groß schwierig gemacht, sondern da liegt halt jetzt irgendein spitzer Gegenstand auf dem Boden und man drückt dann A und dann wirft er den halt zum nächstgelegenen Gegner und man hat sich da dann wieder so ein bisschen Freiheit verschafft. Find's gut, dass es so simpel umgesetzt ist an den Stellen und man nicht dann irgendwie noch erst das aufnimmt, aus dem Inventar am besten noch auswählt und noch zielen muss, weil das würde dem der Schnelligkeit des Spielgeschehens da bei Leon überhaupt keine Rechnung tragen.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Es fühlt sich einfach in das Gameplay ein und ich finde gerade, wenn du so ein bisschen die Systeme nochmal auflistest, fällt mir wieder auf, dass das ja einzelne Systeme sind. Ich die aber gar nicht mehr so wahrgenommen habe, weil man irgendwann in so einen guten Gameplay-Flow mit Leon kommt, dass einfach alles zusammenpasst und man gar nicht drüber nachdenkt, okay, man kann das jetzt aufnehmen oder hier, ich laufe mal dahin, sondern man macht es einfach, weil das logisch aussieht und es funktioniert im Kampf, in der Action super, super gut.
Ich glaube, wir haben damit ganz deutlich gemacht, dass uns sowohl das Gameplay als auch einfach die storytechnische Umsetzung bei beiden Protagonisten sehr gut gefallen hat, uns auch Mut mitgenommen hat. Und wir haben es ja vorhin schon beim Thema Pacing gehabt, dass die Kombination aus beiden, das heißt das zeitliche Abwechseln, auch die Anteile, wie viel sie denn einnehmen vom gesamten Spiel, an welchen Momenten gewechselt wird, wann vielleicht auch mal Überschneidungen stattfinden, dass uns das alles sehr, sehr gut gefällt. Ich wollte vorhin schon mal den Vergleich bringen, da hat es dann aber nicht mehr gepasst, weil du auch beim Pacing ja vorhin gesagt hast, dass du selten den Controller aus der Hand legen konntest. Dadurch, das ist bei mir auch so gewesen, weil einfach diese Systeme so gut ineinander greifen. Und es hat mich dann so ein bisschen an die Uncharted-Reihe erinnert. Das ist auch so eine Reihe, kann man natürlich auch über die einzelnen Teile jetzt streiten, aber für mich immer eine Reihe gewesen, wo ich irgendwie wie so einen Film durchgespielt habe, wo ich wusste irgendwie, da keine Ahnung, da kann ich jetzt stundenlang davor setzen, ich werde irgendwie nicht müde, weil mich das die ganze Zeit unterhält, weil Abwechslung drin ist, weil irgendwie das sich wie ein Film irgendwie spielt. Und das kann ich jetzt irgendwie wieder zu Resident Evil Requiem eben auch sagen. Ich hatte da keine Durststrecken, ganz im Gegenteil. Hätte dadurch auch jetzt noch mal 5 Stunden dranhängen können, ehrlicherweise. Dementsprechend großartig umgesetzt, was jetzt Gameplay und Story-technische Dinge umgehen. Das ist für mich, jetzt mal so an dem Punkt schon mal so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen, bevor wir noch zur Technik gehen gleich, eins der besten Resident Evil Spiele, die ich gespielt habe bisher, weil es einfach so ein reiner Guss ist und so ein gesamtes Produkt, was mir durch und durch irgendwie Spaß bereitet hat, ohne diese Momente, wo man sagt, na, dieses System, es nervt mich ein bisschen oder die Passage war jetzt mir ein bisschen zu lang so. Also sehr, sehr rein das Ganze in der Form, wie es sich mir jetzt hier dargeboten hat.
Ja, ich kann dir voll zustimmen, gerade in Bezug auf das Pacing. Und ich überlege die ganze Zeit immer so ein bisschen, was erwarte ich nach einem Resident Evil Teil, in welche Richtung die Reihe geht. Und bei den Remakes dachte ich, okay, wäre cool, wenn ein neuer Teil in diesem Stil mal dann wieder kommt, auch Third Person und so dabei ist. Habe ich bei 2, 3 voll genossen. Bei 4 dachte ich dann, oh, es wäre cool, wenn so ein actionreicheres auch mal wieder dann erscheint, wo der Horroraspekt vielleicht ein bisschen runtergeschraubt wird, aber wo dann halt so viele andere Systeme gut funktionieren. Und nach 7 dachte ich, boah, in welche Horrorreihe gehen sie wohl als nächstes, weil irgendwie diese Revolution der Reihe so gut funktioniert hat. Nach 8 dachte ich, okay, dieser offene Aufbau, und da hat man ja auch schon wieder mehr Action. Wie kann das irgendwie besser gemacht werden? Und ich denke mir jetzt nach 9, eigentlich reicht es mir, wenn das nächste Resident Evil exakt diese Formel hat. Es bräuchte irgendwie fast keine neuen Elemente, was die Reihe natürlich trotzdem machen wird, weil Capcom aktuell einfach völlig wahnsinnig gut ist, was Resident Evil angeht. Aber ich habe das erste Mal das Gefühl, die Reihe ist irgendwie an einem Punkt angekommen, wo sie jetzt 4, 5 Spiele in genau dieser Art bringen könnte und ich wäre zufrieden, weil das für mich irgendwie die Perfektion der aktuellen Resident Evil Formel ist.
Ja, genau, weil es einfach so ein bisschen die Vorteile und das Gute aus beiden Welten einfach so mitnimmt, also aus diesem Survival-Horror-Aspekt und eben aus diesem actionlastigeren Aspekt. Und das aber nicht nur einfach sagt, man wirft es zusammen, sondern man hat es wirklich einfach perfekt austariert. Ich kann es nicht anders sagen, man muss es, glaube ich, einfach dann mal gespielt haben. Du hast ja erwähnt, dass du dir durchaus vorstellen könntest, dass diese Reihe vom spielmechanischen und mit diesen dualen Protagonisten quasi, dass das für dich auch noch die nächsten 3, 4 Spiele gern so weitergehen könnte. Auch mir geht's da so. Also ich kann mir da durchaus vorstellen, das war ja für mich jetzt einfach eine gute Mischung und dass das in Zukunft auch weiter so dann bleiben wird. Würde auch einfach gerne wissen, wie es da dann storytechnisch weitergeht in Zukunft. Das hat ja immer Potenzial. Man weiß ja auch bei Resident Evil, da werden auch gerne nochmal Sachen aus Vorgängern aufgegriffen oder aus ganz alten Geschichten, wie man es jetzt hier auch teilweise hatte. Dementsprechend würde ich mich da auch über ein Wiedersehen wieder freuen. Und dann schauen wir einfach, ob es denn auch so kommen wird. Also da kann man guter Dinge sein, was jetzt ein Resident Evil 10 angeht. Zwischendurch aber ja mutmaßlich noch irgendwie weitere Remakes oder so. Wir haben noch euch versprochen, dass wir über die Technik sprechen und das wollen wir natürlich tun. Mich interessiert es erstmal, bevor ich zu Switch 2 komme, auch da schon mal wenigstens vorgegriffen, weit von irgendeiner Katastrophe oder irgendwas entfernt, sonst hätte ich jetzt nicht im Vorhinein schon so das Spiel so gelobt, wenn ich jetzt große technische Probleme gehabt hätte, weil dann wär's ja auch, hättest ja auch den Spieleindruck runtergezogen. Aber wie geht's denn auf der PlayStation 5? Ist das, kannst du es vielleicht ein bisschen vergleichen? Wird da nochmal was draufgesetzt im Vergleich zu den Vorgängern? Läuft da alles komplett rund? Oder gab's da vielleicht auch irgendwo ein kleineres Problemchen?
Ich habe die PS5-Version gespielt und es ist so ziemlich alles, was man erwartet. Das Ding lief rund. Ich hatte überhaupt keine Probleme. Ich habe nichts irgendwie anzumerken. Mich würde es jetzt aber natürlich interessieren, was so die Switch 2-Version ausmacht, weil wenn man so ein bisschen die Trailer im Vorhinein gesehen hat, habe ich immer schon gefragt, sieht das wirklich so gut aus, wie in den Trailern, die Nintendo auch veröffentlicht hat?
Wie sieht's denn aus auf der Switch 2? Denn wir haben ja jetzt eben diesen zeitgleichen Release. Ich habe vorhin schon mal angeschnitten, da haben sich viele gewundert oder zumindest haben gedacht, oh, wird das gut gehen? Du hast ja vorhin, glaube ich, auch gesagt, kurz und knapp, es ist gut gegangen und es ist wirklich, wirklich sehr gut gegangen, würde ich da jetzt schon mal so formulieren. Man kann mit diesem Spiel oder man wird mit diesem Spiel, wenn man das auf Nintendo Switch 2 spielt, denke ich, ohne jetzt selber einen Vergleich irgendwie ziehen zu können zu den anderen Versionen, weil ich habe ja nur diese gespielt, man hat auch hier ein immersives Erlebnis und man kann dieses Spiel auf der Switch 2 voll und ganz genießen. Man wird in das Spiel reingezogen werden, man wird die Atmosphäre genießen können, man wird soundtechnisch sehr, sehr gut bedient und natürlich auch, was das Bild angeht. Klar ist natürlich auch wie bei jedem oder wie dürfte jedem sein, wenn man dann sagt, naja, okay, ich hätte aber noch eine andere Konsole, dass man auf einer Switch 2 auflösungstechnisch oder auch was die Framerate angeht, Abstriche machen wird. Interessant ist da, dass Capcom das Spiel anscheinend, was die Frames angeht pro Sekunde, offen gehalten hat. Das heißt, man hat da nicht irgendwie was gecapped oder was gelockt, zu sagen, das ist jetzt einfach 30 Frames und fertig, sondern es gibt einfach Abschnitte, da ist das Spiel einfach nahezu in 60 Frames spielbar. Das sind dann meistens ein bisschen geschlossene Bereiche, in denen man sich umher bewegt, aber da merkt man auch durchaus, Auflösung und Framerate sind auf einmal hier auf dem höchstmöglichen Level auf Switch 2. Und dann gibt's wieder Bereiche, die sind meistens so ein bisschen offener oder es ist viel los oder es sind sehr, sehr viele Effekte, Beleuchtung und sowas unterwegs, wo die Framerate auch mal unter die 30 wandern kann. Nicht gemessen, alles nur gefühlt jetzt in der Wahrnehmung. Aber das große Gesamterlebnis funktioniert einfach sehr gut. Und da kann ich auch wirklich, wie gesagt, das bedingungslos empfehlen und wie gesagt urteilen, das Spiel ist auf der Switch 2 ein Erlebnis und man muss sich da keine Sorgen machen, dass man da jetzt groß irgendwie benachteiligt hat. Klar, immer mit den in Klammern gesetzt. Logischerweise aufgrund der technischen Restriktionen wird es da einfach Abstriche geben. Das kennt man ja aber auch bei anderen Spielen einfach jetzt, die jetzt irgendwie plattformübergreifend auf Switch 2 und meinetwegen Xbox und PlayStation 5 erschienen sind. Also das ist ja gang und gäbe. Aber wie gesagt, also da muss man jetzt nicht irgendwie sagen, oh Gott, ist ein Fail geworden, wie du es am Anfang vielleicht mal befürchtet hast, dass du da ein bisschen argwöhnisch drauf guckst und sagst, oh, ob das dann wirklich auch so Spaß machen wird. Es macht Spaß und es funktioniert sehr, sehr gut.
Hört sich unglaublich beeindruckend an, wenn man wirklich bedenkt, das ist ein Spiel, das für aktuelle Plattformen erscheint, das gerade auf dem PC so viele Einstellungsmöglichkeiten nochmal haben wird. Dass das gut auf die Switch 2 runtergebracht werden kann, gibt, finde ich, nochmal sehr viel Vertrauen in das System.
Ja, definitiv. Und da muss man sich halt dann, es wird ja Leute geben, die vielleicht die Wahl haben jetzt zu sagen, ja, spiele ich es auf dem PC, spiele ich es auf einer PlayStation, auf einer Xbox oder spiele ich es auf meiner Switch da. Also da vielleicht der Tipp, überlegt euch gut, wie viel Handheld-Anteil ihr habt auf eurer Switch 2. Weil wenn der groß ist oder ihr es einfach mögt, irgendwie zu Hause mal mobil irgendwie zu sein und nicht am Fernseher sitzen zu müssen oder vielleicht auch unterwegs spielen, dann auf jeden Fall die Switch-Version, weil ich ja woanders diesen mobilen Charakter eben nicht habe. Und auch, wie gesagt, da vielleicht bin ich da ein bisschen wenig eingegangen drauf eben, aber auch im Handheld-Modus funktioniert das sehr gut. Und ich habe es total genossen, auch mal irgendwo, ne, zu Hause zu sein, in irgendeinem Eckchen zu sitzen oder zu liegen und Resident Evil einfach im Handheld zu spielen. Mein Gott, stellt euch das mal vor, ein Hauptteil der Resident Evil-Reihe am Release-Tag auf einem Handheld. Egal in welcher Lebenslage ihr unterwegs seid und ihr habt die Switch 2 dabei, ihr könnt diesen 19. Teil der Resident Evil-Reihe einfach spielen unterwegs. Und das ist ja eigentlich schon mal spektakulär genug. Und dann das gleichzeitig noch da sicher zu sein, dass man da nicht irgendwie immer so mit so einem Augenkrampf dann rausgeht oder was, wie man es ja teilweise von Switch 1-Ports bei anderen Spielen dann auch durchaus mal hatte, wo man sagt, naja, es ist schon ein bisschen mit viel Augen zudrücken quasi, so ein Erlebnis, das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also da, wie gesagt, man wird's merken, den Unterschied, aber über nichts, da muss man keine Augen zukneifen. Zumindest nicht wegen der Performance, eher dann vielleicht, weil es mal ein bisschen brachial zugeht oder ein bisschen tragisch wird auf dem Bildschirm, was den Spielinhalt angeht. Also da wirklich Empfehlung für alle, die eine Switch 2 haben. Bedenkenlos quasi.
Eigentlich überlege ich mir, während ich dir zuhöre, du wirst definitiv nochmal spielen. Vielleicht auf der Switch 2 mal schauen. Es ist klingt wie ein Erlebnis.
Klingt auf jeden Fall, ja. Das, wie gesagt, da unbedingt abwägen. Wenn ihr viel im Handheld spielt, dann ist das eigentlich überhaupt keine Abwägung mehr wert, sozusagen. Ja, also wir haben ja vorhin schon so ein bisschen dieses Zwischenfazit, was jetzt das Inhaltliche angeht, gezogen und haben beide festgestellt, es ist auf jeden Fall mal eines der besten Resident Evil-Spiele der Reihe. Das kann man, glaube ich, wirklich so festhalten, was jetzt meine Wahrnehmung angeht. Wie gesagt, das Technische für die Switch 2 habe ich für euch jetzt quasi hoffentlich ein bisschen plausibel machen können. Und damit bin ich auch total fein. Und dementsprechend würde ich mich sogar so weit hinauslegen, lass mich überlegen, es ist jetzt Ende Februar, ist definitiv jetzt für 2026 das beste Spiel, was ich jetzt in diesem Jahr gespielt habe, was auch dieses Jahr quasi erschienen ist. Ist natürlich nicht so der große Track Record, wenn man wenn es erst Ende Februar ist, aber ich weiß ja nicht, was dieses Jahr noch so, ich weiß schon, was dieses Jahr noch so erscheint und ich kenne ja den Release-Kalender, werden natürlich auch noch ein paar Überraschungen kommen, aber ist vielleicht dann auch ein Kandidat bei dem ein oder anderen Game of the Year Awards am Ende des Jahres. Und davon war ja nicht immer auszugehen bei dem Resident Evil 9, weil da muss man immer gucken, was kommt und ich finde es aber sehr, sehr gut gemacht und dementsprechend wird es sicherlich auch noch im Dezember in meiner besten Liste der Spiele des Jahres 2026 irgendwo stehen. Außer es kommen jetzt noch 9 Spiele, die das übertreffen. Glaube ich aber nicht, weil die müssten ja dann auch Survival-Horror und Action-Horror irgendwie paaren. Und da das Genre ist ja jetzt auch nicht überflutet. Ne? Also von daher bin ich da guter Dinge. Aber wir können uns ja dann im Dezember nochmal drüber unterhalten. Wie sieht's bei dir aus? Ich glaube, bei dir ist es ein bisschen ähnlich. Ne?
Ja, ich kann mich da voll anschließen und wird sogar noch eine Stufe höher gehen. Ich meine, das Spiel ist nicht ohne Probleme. Wie gesagt, das Crafting with Grace ist so eine Sache. Ein paar Kleinigkeiten. Ich finde, kein Spiel ist wirklich perfekt. Und das, also Resident Evil 9 ist eher so eine Perfektion von dem, was kam, anstatt eine komplette Neuerfindung dieser Reihe. Das muss man, glaube ich, auch nochmal festhalten. Hm. Trotzdem, das Zusammenspiel zwischen Gameplay-System, Story, Atmosphäre, Umgebungen, Rätseln, irgendwie alles fügt sich so gut zusammen, dass ich tendiere immer ein bisschen dazu zu übertreiben. Aber ich finde, in den letzten Monaten auch Spiele, die mir gefallen haben, haben mir gefallen, fand ich gut, habe ich gespielt, war schön, war ein guter Zeitvertreib, bereue ich nicht. Resident Evil 9 war jetzt das erste Spiel, bei dem ich so richtig leidenschaftlich wieder dabei war, wo ich wirklich auch drumherum wieder viel nachlesen musste, wo ich sehr invested war und wo sich so ein bisschen die Freude zum Videospielen leicht neu entfacht hat. Ist nicht, dass die weg war in dem Sinne, aber kein Spiel hat mich so komplett vom Hocker gehauen, wie es jetzt eben 9 gemacht hat. Und das liegt bestimmt auch daran, dass halt viel drin war, was ich speziell unglaublich gerne mag. Und das wird definitiv keine universelle Erfahrung sein. Aber für mich ist es, ich überlege die ganze Zeit, ich glaube, wenn es letztes Jahr im Dezember erschienen wäre, wäre es mein Game of the Year gewesen. Und das ist so, finde ich, ein gutes Lob, das ich dem Spiel geben kann. Und ich denke jetzt schon an meinen nächsten Durchlauf. Ich freue mich auf die Reihe. Ich freue mich auf alles, was irgendwie Resident Evil-mäßiges noch kommt. Und so eine Fixation auf eine Spielereihe hatte ich lange nicht mehr.
Ja, muss erstmal ein Entwickler, ein Publisher hinbekommen. Ne? Das muss man ja auch sagen. Dementsprechend danke auch dann für deine Einschätzung, die ja auf jeden Fall durchaus positiv ausgefallen ist. Ihr könnt jetzt noch im Anschluss an die Worte auf nintendo-online.de vorbeigucken. Da gibt's dann noch meinen Test zu lesen zu dem ganzen Thema. Das heißt, da könnt ihr noch mal ein bisschen tiefgehender reingehen, wenn ihr das mögt. Freuen wir uns und könnt dort auch gerne kommentieren, wenn ihr wollt. Wir haben ein schönes Forum bei nintendo-online.de, wo ihr euch rumtreiben könnt. Ansonsten gerne auch auf Social Media vorbeigucken und auch gerne hier diese Podcast-Folge kommentieren und abonnieren. Wir hören uns dann, würde ich sagen, in einer der nächsten Episoden wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.